Heute im CT-Uplink weihnachtet es sehr und wir lassen das Jahr zu ein bisschen Revue passieren und erzählen euch ein bisschen was über die Dinge, die uns in der Technikwelt 2023 so am meisten beschäftigt haben und was man davon mitnehmen kann. Viel Spaß! CT-Uplink. Frohe Weihnachten, moin moin!
Moin moin!
Moin!
Jörg, du hast den Plan heute, oder?
Ich habe so ein kleines bisschen Plan vielleicht, ja.
Ich sehe da eine Liste.
Ich habe mir ein paar Sachen notiert, was dieses Jahr für mich so IT-mäßig aufgefallen ist. Im Sommer irgendwann habe ich mich entschieden, mir ein neues Notebook zu kaufen und von meinem PC wieder wegzugehen. Ich hatte eine Zeit lang einen kleinen PC an meinem Monitor angeschlossen und ein Notebook. Und das Notebook konnte mir vor allem von der Displaygröße her zu wenig. Es war ansonsten perfekt. Die Laufzeit war noch okay. Es ist super schnell. Und ich fand es eigentlich schade, dass es nicht kaputt gegangen ist und ich mir Ausreden ausdenken musste, warum ich mir was Neues kaufe.
Aber ja, das ist,
ich habe das alte auch verkauft. Das ist mir immer sehr wichtig, dass das Zeugs noch irgendwo zum Einsatz kommt.
Ziemliches CT-Problem, sich zu wünschen, dass Technik kaputt geht, damit man sie durch was Neues ersetzen kann. Ja. Weil man es ja anders nicht vor sich selber rechtfertigen kann.
Ja, genau, genau. Also es war ein schönes, wunderschönes 14-Zoll-Notebook, mit dem ich auch sehr viel gemacht habe, was eigentlich fast schnell genug war für die meisten Sachen. Und das neue Notebook sollte vor allem so leicht wieder sein. Also unter 1,4 Kilo war mir wichtig. Aber ich wollte ein größeres Display haben, um auch mal wieder, ich habe keinen Fernseher, um irgendwie Serien ein bisschen größer zu gucken und nicht immer da den Beamer rauskramen zu müssen. Ich habe mich nach 15- und 16-Zoll-Notebooks umgeguckt, die möglichst leicht sein sollten. Und da sind mir dann im Endeffekt drei Stück, zwei sind übergeblieben. Das ist einmal das, ich muss mal eben gucken. Die Augen. War das Acer Swift Edge. 16 Zoll, 1,2 Kilogramm OLED-Display und es gibt's mit 32 Gigabyte Hauptspeicher, Terabyte SSD, 1800 Euro und dann auch ein 8-Kern-Prozessor. Also mein Gott, da kann man nicht viel falsch machen tatsächlich. Das zweite LG Gram 16, auch ein 16 Zoll Display, 1,2 Kilogramm, nur ein 4-Kern-Prozessor und kein OLED. Und was mir bei dem nicht gefiel, es hat einen Ziffernblock und deswegen sitzt das Touchpad. Dort war es mittig im Gehäuse, genau. Das heißt, es sitzt nicht mittig vor der Leertaste und das stört mich beim Tippen im Endeffekt. Und zwischen diesen beiden Kompromissen musste ich mich so entscheiden. Und dann kam noch eins dazu. Dann ist mir das MacBook Air, das wurde da gerade vorgestellt, MacBook Air 15 Zoll. Das wiegt ein bisschen mehr. Es hat aber tatsächlich Touchpad mittig und Tastatur mittig und sowas. Und ein paar Jahre lang nutze ich immer schon Mac und Windows parallel. Und was mir vor allem am besten gefällt von einem Notebook, was ich mal am Display und mal auf dem Schoß benutze, bei Mac funktioniert es einfacher, mit verschiedenen DPI-Verhältnissen umgehen zu können und auch mal eben Kabel abziehen, ohne dass man dann neu booten oder sich wie bei Windows ausloggen müsste, wenn da diese DPI-Vergrößerungen unterschiedlich sind. Bei Windows habe ich immer den Eindruck, das dauert ein kleines bisschen länger. Und dann sind die Schriften auch auf einmal unscharf,
ja,
bis man ausloggt und sich wieder einloggt.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an.
Ja, in aktuelle Software nicht, aber es gibt fast keine aktuelle nach aktuellen Standards programmierte Software. Also ganz viele Entwickler setzen da einfach uralte Bibliotheken offenbar und dann hast du tatsächlich diesen Effekt so, musst das Programm entweder neu starten oder du lässt es offen, aber dann hast du so eine Mattschrift irgendwie. Das ist eher
genau
das.
Ist, ja.
Wobei, also ich hatte das Problem auch auf dem Mac vor ein paar Jahren und habe halt seitdem keinen Mac mehr benutzt. Also deswegen bin gar nicht so auf dem Stand, wie das ist, weil üblicherweise die Programme von Apple direkt, die waren quasi gut umgesetzt. Mhm. Aber gerade so Windows-Software, die halt auf dem Mac portiert war, die hat nicht richtig skaliert. Keine Ahnung, was da dann irgendwie der Software-Stack war wohl anders oder so. Und dann waren halt Pixel einfach 4 Pixel.
Hm. Oh, das habe ich jetzt nicht mehr beobachtet tatsächlich beim Mac. Also der rendert intern wohl mit der zweifachen virtuellen Auflösung und bricht es dann runter auf die native Monitor-Auflösung.
Mhm.
So ungefähr scheint es zu sein. Und das, also ich habe hier ein altes Arbeitsplatz-Notebook mit nur 8 GB Speicher und zu Hause ein 4K-Monitor. Also, da geht schon ganz schön viel Speicher für diese dann, weiß ich nicht, 16K-Berechnung sozusagen drauf. Und man kann das dann an einer Stelle in Mac auch wieder runterschalten, sodass er nur mit der virtuellen Auflösung skaliert und dann hoch oder runter auf dem Monitor. Das sieht dann ein bisschen unschön, aber es funktioniert alles reibungsloser als unter Windows, habe ich den Eindruck.
Fast alles funktioniert reibungsloser als Windows. Also das
ja, also dieses Fraction und Scaling, also das war tatsächlich ziemlich lang unter Linux-Desktops war das auch ein Problem. Mhm. Und inzwischen wird es gerade besser. Also da hat Wayland hat da ganz guten Support, beziehungsweise GNOME und Wayland haben das dann zum Beispiel jetzt drin, dass man auch nicht nur Einfach- und Zweifach-Skalierung einstellen kann, sondern auch was dazwischen.
Da habe ich eine interessante Anekdote. Ich als Student viel SUSE Linux und OpenSUSE dann genutzt habe auf dem Desktop und das da konnte man wunderbar einstellen, wie viel DPI der Monitor hat oder haben. Also das war mit Röhrenmonitoren halt noch. Da konntest du quasi Bildgröße angeben und oder die DPI angeben. Und dann konntest du das, diesen Desktop, das war ein KDE 3.5 irgendwie so, 3.4, 3.5. Und also es war so, es war Mitte der Nullerjahre, ne, so 2004, 5 irgendwie. Und das ließ sich großartig, völlig artefaktfrei für mein Gefühl im Browser, überall in Programmen ließ sich das skalieren. Und dann war ich etwas verwirrt, als ich später dann, Jahre später, ein Ubuntu benutzt habe und das so, ja, 100% oder 200%. Also nimm ein Mikroskop oder geh einen Meter weit vom Bildschirm weg. Und das ist so,
Also mein Eindruck ist, dass es so ein typisches Linux-Problem ist an der Stelle. Da haben sich Leute eine total gute technische Lösung überlegt. Die hat aber Voraussetzungen, eine Menge Software und erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Mhm. Und deswegen ist, funktioniert es dann in der Praxis gar nicht so gut. Also ich glaube, bei Mac hat man schon die bessere High-DPI-Unterstützung. Mhm. Aber hoffentlich wird es noch was.
Hoffentlich wird es noch was, genau. Und jetzt bin ich leider dann von Windows bis auf einen zweiten Arbeitsplatzrechner komplett weg und bin jetzt leider ein Mackie geworden.
Das ja, es ist leider stimmt.
Also immerhin habe ich die letzten Jahre die Erfahrung gesammelt, dass die Software, die ich so nutze, also hier vor allem Lightroom und hier Android Studio zur Entwicklung, dass das völlig problemlos auf beiden Seiten läuft. Und auch OneNote, OneDrive, Office und Excel, mit denen ich leider auch viel arbeite. Das funktioniert auf beiden Sachen und ich habe es jahrelang parallel benutzt und beides nervt. Nur an unterschiedlichen Stellen.
Also ich, so richtig ich bin kein Fan bin ich mit von diesem, nicht, diesem ne? Grundbedienkonzept von einem Mac, weil man da, also zum Beispiel irgendwie per Drag-and-Drop-Software zu installieren oder so, finde ich nicht intuitiver. Aber es gibt zum Beispiel Homebrew und dann hast du einen Paketmanager und kannst so ganz viele Programmiertools und so, kannst du mit Homebrew eigentlich ähnlich schnell einrichten wie mit apt oder so. Das heißt, viel der Bequemlichkeit von der Linux-Distribution hast du unter Mac auch, wenn du dir einfach Homebrew nachinstallierst. Also das wäre wahrscheinlich ein System, mit dem ich auch arbeiten könnte. Ich habe nur immer das Gefühl, bei Mac-Hardware zahlt man halt dann doch ein bisschen drauf. Einfach für den Namen und weil es ein bisschen Premium ist also, und zum Beispiel RAM-Upgrades kosten also irreal viel.
Also du kriegst einen krassen Prozessor halt auch, ne?
Ja, also es fühlt sich gut. Alles, der also, M2 fühlt sich gerade unter Lightroom, fühlt er sich schneller an als alles, was ich unter Windows je hatte im Endeffekt. Das mag auch daran liegen, dass die Adobe-Software da ein bisschen besser mit zurechtkommt und irgendwie auf den Intels keine Ahnung, also es vom Gefühl her fühlt es sich viel schneller an, als man das auch nur irgendwie in den Balken sieht dann im Endeffekt. Und mir scheint Mac auch ein bisschen effizienter mit dem Hauptspeicher umzugehen. Also ich habe jetzt nur 24 GB und das fühlt sich teilweise schneller an wie mein alter PC mit 32 GB. Ne?
Wobei du, also 24 GB ist schon ordentlich für einen Mac eigentlich.
Oh. Und von den Preisen her in der Tat, also was habe ich jetzt? Ich habe jetzt so 2,5 ungefähr gezahlt, glaube ich. Und aber auch dieses LG Graham, das hätte in der Ausstattung, die ich haben wollte, dann auch fast 2.000 Euro gekostet. Das Acer, das wäre ein bisschen
klar, aber hast billiger. Jetzt schon 500
Euro mehr bezahlt. Obwohl, der hat ja auch 1.800 Euro gekostet quasi. Aber da braucht man dann eben auch 32 GB und 1 TB Platz auf der SSD brauche ich irgendwie auch. Ne?
Der M2, der hat ja nicht nur in unseren Benchmarks gut abgeschnitten, sondern auch so bei Alltagssachen. Also Kollege Oliver Lau zum Beispiel, der macht viel Programmieren mit C auch. Und mit C kannst du halt schon auch relativ nah an der Hardware programmieren. Und der sagt, das ist Wahnsinn. Also das Ding ist einfach richtig schnell und auch, also bei seinen Direktvergleich richtig schnell.
Ja.
Das heißt also auch einfach so trivial runterprogrammierte Sachen, so ich will irgendwie eine Krypto-Sache brute-forcen und einfach mal gucken, wie weit ich komme oder so. Solche Sachen liefen anscheinend in seinen Augen auf dem M2 merklich schneller.
Genau, und damals, als ich mich jetzt entschieden hatte, gab es auch den M3 in den neuen Macs noch gar nicht. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie schnell ich das Notebook finde und wie viel teurer dann so ein MacBook Pro doch wieder gewesen wäre und wie viel schwerer die 16-Zoll-Version gewesen wäre, weil 14-Zoll wäre mir zu klein, da hätte ich auch bei dem alten ThinkPad bleiben können. Da wäre ich, glaube ich, trotzdem beim R gelandet.
Also, bei der Energieeffizienz ist definitiv schlechter, aber ich entscheide mich dann halt immer für einen Desktop und habe dann halt irgendwie so einen Ryzen drin oder so. Und das sind schon auch einfach schnelle Prozessoren. Die verbraten ein bisschen mehr Strom, aber jetzt auch nicht so schlimm. Und zu Hause ist es ja angeschlossen. Also solange es halt nicht den Akku leer saugt, ist ja egal.
Kommt das bei euch hin? Also ich bin doch, ich merke jetzt doch, dass ich gar nicht so viel immer am Schreibtisch sitze, sondern mit dem Notebook allein nur mal auf dem Sofa sitze oder abends im Bett sitze oder es dann doch mal mitnehme. Ich meine, du pendelst ja auch doch zwischen zweien hin und her.
Nee, ich habe überall Desktops. Also ich habe halt einen Büro-Desktop, der vom Verlag bezahlt ist, und dann habe ich zu Hause halt meinen privaten Rechner, und wenn ich Homeoffice mache, nutze ich normalerweise den. Und Notebook ist eigentlich eher so, um zum Beispiel mal, wenn ich Zug fahren muss oder so, um die Zeit nutzen zu können, da will ich eigentlich auch dann ein Linux haben, weil das einfach das System ist, was ich kenne, wo ich dann zum Beispiel programmieren kann. Also das brauche ich irgendwie. Aber da du dir ja ein neues gekauft hast und ich dir dein altes abkaufen konnte, habe ich jetzt auch dieses Jahr ein Notebook-Upgrade gehabt.
Ja. Ich finde es halt, also das ist mir tatsächlich, früher habe ich eine Zeit lang nur Notebooks benutzt, bestimmt 10, 15 Jahre lang, und das Praktische ist ja doch immer alles immer ständig dabei zu haben. Früher waren 17-Zoll-Notebooks eher so Kniebrecher, da bin ich nie lange bei geblieben und schließe sie dann doch häufig an so ein an Monitor an, und jetzt hatte ich es mal wieder anders gemacht, weil ich habe mal ein bisschen mehr Tempo gebraucht und habe mir dann so einen kleinen Mini-PC gekauft, und ich muss sagen, das bisschen an Geschwindigkeitsvorteil, was der hatte, habe ich nie dadurch reingeholt, dass ich dann unterwegs auf dem Notebook doch wieder nicht alle Fotos hatte und hier fehlte noch was und da fehlte noch was. Ne?
Also ich habe halt eine Nextcloud auf einem Root-Server laufen und synchronisiere damit halt alles irgendwie, was mit Artikeln zu tun hat und Projekten, auch private Projekte und so. Die Dateien sind eigentlich immer synchronisiert, und das funktioniert so gut, dass ich eigentlich da relativ problemlos die Rechner wechseln kann. Das ist kein Problem.
Bei mir hängt es tatsächlich eher an Details. Also was ja nicht synchronisiert ist, ist so die Konfiguration von einigen Programmen. Also weiß ich nicht, im Android Studio, wenn ich mir irgendwie ein neues Tastenkürzel da reinbastel, dann muss ich das auf einmal in allen machen. Oder auch ein Mail-Client. Wenn irgendwie sich im Footer was ändert, muss ich dann auf allen 5 Rechnern irgendwie im Footer was ändern und so, wenn man es jetzt nicht auf Exchange hat und so. Und am meisten ist es tatsächlich Lightroom bei mir. Also die Cloud-Version von Lightroom, die kann nicht genug, finde ich. Deswegen nutze ich schon die Desktop-Version. Und die kann man eben nur eigentlich nicht gut synchronisieren, sondern die hat quasi einen Hauptrechner. Und dann sitze ich doch ab und zu auf dem Sofa, will vielleicht nur ein Foto in den Blog stellen und zack, ist es in der Cloud gar nicht in der ganzen Auflösung, sondern ich muss den Desktop nur anschmeißen, um aus Lightroom ein Foto zu exportieren oder so, ne?
Also das Problem ist ja im Prinzip, wie synchronisiere ich die Config-Files? Also ich habe das Problem zum Beispiel bei Prusa Slicer, das ist so für 3D-Druck halt eine Slicer-Software, und da wollte ich halt meine Settings überall haben, und ich wollte aber nicht die Default-Settings synchronisieren. Das heißt, ich musste mir dann rauspoolen, welche Datei das genau ist, wo tatsächlich die Settings drinstehen. Und dann gibt es da bei einer neuen Version, wird dann immer ein neuer Ordner angelegt und so. Also habe ich jetzt inzwischen eine Konfiguration gefunden, wo ich sage, okay, wenn ich das synchronisiere, dann habe ich immer auf allen Rechnern das, was ich brauche. Aber das hat tatsächlich ein paar Wochen gedauert, bis ich das richtig hatte, wo ich dann den Rechner gewechselt habe, gemerkt habe, jetzt fehlt immer noch was. Verdammt.
Ich hab das eine Zeit lang auch mal versucht, tatsächlich. Und ja, man findet in Lightroom die Konfigurationsdateien, weiß ich auch, wo die liegen, so ungefähr. Da muss man halt aber doch einmal im Jahr wieder gucken, weil dann ist es eine neue Version und dann ist es wieder anders. Und bei Android Studio gibt es ja sogar Plugins, mit denen man seine Settings synchronisieren kann. Und da hatte ich nur anfangs das Problem, dass ich zwischen einem Windows und einem Mac synchronisiert habe. Und da will ich gar nicht die identischen Tastenkürzel haben, weil ja irgendwie doch ein bisschen was vom System anders belegt ist. Und die F-Tasten hier und dann Alt dort und alles Mögliche. Das funktionierte dann eben leider doch nicht so einfach. Und da habe ich dann wieder mehr Zeit für Synchronisieren von Apps und von Dateien aufgewendet, als es dann doch gekostet hätte, den Desktop anzuschmeißen. Und deswegen bin ich jetzt super glücklich, wieder ohne Desktop da zu sein und alles in einem Hauptnotebook zu haben.
Aber auch kein OLED.
Leider kein OLED. Es war ein Kompromiss, genau. Also ich bin, es war kein perfektes Notebook dabei. Also das Acer hat mir sehr gut gefallen, das LG hat mir sehr gut gefallen. Von Samsung gibt's auch ein sehr cooles, leichtes 16-Zoll-Notebook. Es war nur nicht ganz so leicht und hatte auch irgendwie, ich glaube, da war auch noch irgendein Problem mit. Von LG gibt es jetzt immerhin, von dem LG Gram gibt's jetzt eine OLED-Version. Da wäre ich noch mal vielleicht schwach geworden. Die gab's damals noch nicht,
ich die Kaufentscheidung mit hatte. Mit ordentlicher Auflösung?
Die ist mir relativ egal bei 16 Zoll. Also zumindest in dieser Preisklasse hat man jetzt kein Full HD mehr, sondern das ist dann irgendwie 2500 oder 2800 oder 4K mal irgendwas oder so. Also so viel, dass man in der Tat aber seine DPIs mit 100 DPI kannst du da nicht arbeiten, ohne irgendwie fette Brille oder so, sondern du bist irgendwie so bei 175 bis 300 DPI. Und gerade deswegen, weil ich jetzt auch mir keinen Monitor mit 300 DPI leisten können möchte, brauche ich schon ein System, was gut damit umgehen kann, wenn auch vielleicht das Notebook-Display und das externe Display gleichzeitig an sind, aber mit verschiedenen DPIs. Und das dann auch ohne, dass jetzt eins von beiden immer unscharf ist, je nachdem. Bei Windows war immer eins von beiden unscharf, je nachdem, wie ich gerade so war. Entweder das große Display oder das kleine Display.
Naja, Windows, also die haben, mit Windows 10 haben sie ja eine Menge geändert vor ein paar Jahren schon. Und
Vorher war es ganz grässlich. Jetzt
spannend fand ich eigentlich, dass tatsächlich ja auf mehreren Monitoren, also du kannst sagen, du unterstützt in diese Prozentwerte sind das ja bei Windows. Ne? Also 100% ist das, was schon Windows 95 gemacht hat irgendwie. Also und ich glaube, was bildet das auf 72 dpi oder so, glaube ich, bildet das ab. Oder ich weiß es gar nicht so genau.
Das ist zumindest die native Auflösung dann immer. Ne?
Ja. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, du stellst den das Notebook-Display auf 200% und dann Desktop-Monitor auf 100 oder auf 125, was auch immer. Ja. Das geht, es bleibt auch alles scharf, wenn du es rüberschiebst, aber
und es flackert immer einmal kurz, wenn man das Fenster so
genau dann, wenn du es rüberschiebst, dann so, wenn es so halb rüber ist, dann siehst du gerade, wie das einfach so mikroskopisch klein ist oder riesengroß, je nachdem, in welche Richtung du schiebst und wenn man es dann fallen lässt, dann passt es sich an. Aber was du eigentlich willst, ist ja das, was Windows meines Wissens immer noch nicht, also ich hatte es mit Windows 11 ausprobiert, im aktuellen noch nicht, aber wäre mir neu, dass das kann. Du kannst in Windows ja in 1% Schritten die Skalierung anpassen.
An einer anderen Stelle irgendwo. Und das ist eine andere Art von Skalierung.
Ja, das Problem ist, dass du dann, wenn du sagst, ich möchte einen individuellen Wert angeben, sagst so 142%, das passt genau für meine Bedürfnisse. Ja, dann nutzen aber alle angeschlossenen Monitore genau den gleichen Skalierungswert. Das ist so, hä? Okay. Und die Idee wäre ja eigentlich richtig geil, dass du zwei völlig verschiedene Monitore nebeneinander stellen kannst und ein Fenster vom einen ins andere rüberschiebst und es exakt gleich groß bleibt. Du halt siehst, dass die Auflösung, die Pixelstruktur sich ein bisschen ändert. So, vielleicht ist es natürlich dann verpixelter auf dem einen, aber dass du es rüberschieben kannst oder sogar ein Fenster sich über zwei Monitore erstreckt und du halt keinen Bruch in der Größe hast von der einen Seite zur anderen. Und das, genau das geht halt nicht. Das ist so toll. Naja.
Gut, du hast ja uns noch was Schönes mitgebracht, was Buntes auf dem Tisch. Das ist cool.
Ja, also wir hatten ja so ein bisschen überlegt, was sind so Gadgets, die wir irgendwie cool finden. Und ich habe hier diese Mondlampe. Die, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber die schwebt. Also man kann
Und sie, ich weiß auch nicht, ob man das sieht, sie leuchtet in verschiedenen Farben. Keine Ahnung, ob das mit der Kamera bei unserem Licht so schön rüberkommt.
Ja, es gibt hier sogar so eine Folienfernbedienung dazu. Und man kann dann auch umschalten.
Das ist ja geil, das sieht aus wie diese billigen Fernbedienungen von den von so LED-Leisten von vor 10 Jahren.
Oder? Das ist genau so eine. Okay. Also so richtig glücklich bin ich mit der eigentlich auch nicht. Und
oh, es blinkt sogar. Cool.
Nee, eigentlich nicht cool. Also ich verstehe nie, warum der Farbüberlauf bei solchen Lampen, also was ich gerne hätte, wäre irgendwie buntes Licht, aber dann bitte ganz langsam.
Ja.
Also, dass ich so alle Minute eine andere Farbe habe oder so.
Wie in einer Sauna.
Und es ist immer viel zu schnell. Es gibt aber nie diesen langsamen Modus. Und
das ist doch ein Bastelprojekt, das so zu modden, dass es das kann.
Also die Lampe ist auch für den Alltag eigentlich total unpraktisch, weil sie nicht ganz lautlos ist. Sie macht so ein leichtes Brummgeräusch. Aber es ist halt schon sehr cool, dass es, also das hier ist ein Mond. Das sieht man vielleicht auch im Bild nicht so richtig, aber es ist, es leuchtet halt ein bisschen unterschiedlich hell und dunkel, also so ähnlich, wie wenn man wirklich den Mond betrachtet. Und
ist das eine echte Mondkarte eigentlich oder ist es eher so Fake-Erhöhung?
Nee, es ist wirklich eine Mondkarte.
Cool, ja.
Und das ist auch, also ich habe es nicht gedruckt, es ist aber 3D gedruckt.
Also man sieht es wahrscheinlich wirklich nicht, es hat so eine leichte Struktur.
Ich ja, die Mare erkennt man so, ne? Diese Mondmeere. Ja.
Das ist cool. Und das eigentlich Coole ist ja, das Ding schwebt.
Das Coole ist, dass es schwebt, deswegen wollte ich es haben.
Vielleicht muss man es mal wieder kurz beschreiben. Also es ist so ein Holzpod von circa 3 cm Dicke und 12 cm Durchmesser. Darauf schwebt eine weißliche und innen beleuchtete leichte Kugel von, was sind das so, 14 cm Durchmesser so in dem Dreh, die halt einen Mond darstellt. Und das, also weil
genau,
also es gucken ja nicht alle zu hier bei YouTube oder so, sondern wir haben ja ein paar Zuhörer.
Und so ein Finger hoch.
Eine Mondlampe, ungefähr, ne? Die schwebt ja so 8 mm über dieser Plattform.
Die Fernbedienung wird wahrscheinlich drunter passen, ne? Wenn du die so.
Und ich habe das jetzt eben runtergenommen. Ich habe mich nämlich dafür interessiert, wie funktioniert das eigentlich?
Und das Licht geht aus, wenn man es runternimmt, tatsächlich?
Das Licht geht aus. Es ist keine Batterie drin im Mond, sondern der gewinnt die Energie zum Leuchten quasi durch das Magnetfeld, auf dem er schwebt. Und mich hat es interessiert, wie funktioniert das? Wie machen sie das? Hab das deswegen halt mal aufgeschraubt, geguckt, so, okay, sind 3 Spulen drin. Und hab dann versucht, sozusagen den Mond nachzubauen. Und dafür habe ich hier so einen Zylinder aus Stahl, den habe ich gedreht und unten einen Magnet, einen Neodym-Magnet draufgeschraubt, der in der Mitte einfach eine Verschraubung hat. Also der hat ein Loch zum Festschrauben.
Sieht nicht ganz aus wie ein Mond, aber der sieht nicht trotzdem schick.
Moment. Man musste so ein bisschen balancieren, sozusagen, bis man den richtigen Punkt getroffen hat, wo.
Wir haben es eben schon schweben sehen, es geht auf jeden Fall.
Ja, jetzt schwebt's.
Cool.
Und ich glaube, jetzt sieht man auch besser, dass es schwebt, weil mein Stahlzylinder, der schwebt ein bisschen höher. Also man kann jetzt noch was drauflegen und dann schwebt es mit. Also ich kann jetzt, keine Ahnung, hier das Mikrofon drauf.
Cool.
Die Fernbedienung kannst du drauflegen, aber die ist symmetrischer.
Also man muss wirklich ein bisschen den richtigen Balancepunkt finden, damit das funktioniert. Cool. Aber ich fand es einfach, also es ist mehr ein Zaubertrick als wirklich ein alltagsfähiges Gadget. Aber wenn irgendwas schwebt und dann ist das schon ein cooler Zaubertrick.
Also und dann leuchtet. Und ne, ist ein Blickfang ist es schon.
Ja, also ich fand das sozusagen als so in diese Kategorie, wenn man sich so einen Experimentierkasten von Kosmos kauft oder so. Also so braucht man eigentlich nicht, ist aber trotzdem irgendwie eine ganz spannende Technik. Und auch die Art, wie das funktioniert. Also ich glaube, es erkennt sozusagen an der Induktion, also wenn sich der Magnet bewegt, dann induziert er andere Ströme in die Spulen. Dann können die nachregeln und dann ein bisschen stärker oder weniger stark anziehen. Also die haben eine Regelung drin.
So.
Das ist nicht passiv, was da passiert.
Weswegen du den Mond ja auch so anstupsen kannst und dann eiert der so ein bisschen zur Seite und stabilisiert sich dann relativ.
Der stabilisiert sich dann wieder. Und wenn ich jetzt hier den Stecker ziehe, dann,
ja.
Dann liegt es da.
Ach, cool. Hast schon überlegt, wie du die Farben modden kannst? Kommst du ran an die LEDs?
Nee, ich komme da nicht ran. Also das ist wirklich das hier unten so zugeklebt quasi. Das müsste ich aufsägen. Das möchte ich, glaube ich, nicht. Aber Ja, das ist eigentlich, also wenn es lautlos wäre beim Schweben, dann hätte ich mir es vielleicht überlegt. Aber da es so ein bisschen brummt,
jetzt ja, aber
will ich es nicht als Nachttischlampe.
Was okay. muss man ausgeben, wenn man so ein Gadget haben möchte?
Ich glaube, ich habe 60 Euro bezahlt oder so.
Okay.
Also es ist nicht unendlich teuer, aber dafür, dass es eigentlich keinen praktischen Zweck erfüllt.
Und es braucht keine Batterie, ne? Also braucht nur, naja, ein bisschen Strom wird es brauchen.
Ein bisschen Strom braucht es schon. Also es braucht schon viel mehr Strom als eine LED-Lampe, weil das die meiste Energie geht ja in dieses Schweben rein.
Ja. Ach, witzig. So, genau, was hast du da eigentlich an? Das ist nicht der normale Outfit, mit dem wir hier
im Büro. Doch, natürlich, so laufe ich immer in der Redaktion rum. Ich ziehe mir immer für den Ablenk was anderes an.
Eigentlicher Look. Okay,
in der Seele bin ich Superheldin.
Cool.
Nee, wir haben ja eigentlich die Tradition, bei der Weihnachtsfolge auch ein bisschen so Kunst und Literatur und alles, was uns so gefallen hat, das Jahr auch Revue passieren zu lassen. Und ich habe, also der Film, den ich mitbringen wollte, ist Across the Spider-Verse, also der von Sony Pictures Animation, der zweite Teil von dem Spider-Man-Film mit ganz vielen verschiedenen Spider-Mans. Mhm. Und da gibt es auch Spider-Gwen und das ist quasi das Outfit von Spider-Gwen.
Sehr schön. So sollten wir alle ins Büro kommen.
Als Cosplay. Und also den Film kann ich auch wirklich sehr empfehlen, weil der spielt total damit. Es ist so eine eigentlich relativ komplexe Multiversumsgeschichte, die aber kann man sich drauf einlassen. Also es ist nicht einfach nur, okay, es gibt Multiversen und deswegen ist alles völlig abgedreht. Sondern es wird schon auch benutzt, diese ganze Multiversumsprämisse, um einen sinnvollen Plot zu erzählen. Das ist aber für mich nicht das Entscheidende, warum dieser Film gut ist, sondern jedes Multiversum hat ein bisschen einen anderen Zeichenstil und dann mischt sich das. Und das Animationsstudio hat das halt so kombiniert. Das heißt, es gibt dann irgendwie ein Punk-Spider-Man, der irgendwie so aus Zeitungsausschnitten besteht und so collagemäßig zusammengeklebt ist. Und dann gibt es so ein Film-Noir-Spider-Man in Schwarz-Weiß dann mit einem Hut und einem Trenchcoat und so. Und so ein indisch angehauchten Spider-Man und so. Und immer wenn sozusagen in das Universum von einem anderen Spider-Man gewechselt wird von der Handlung her, dann ändert sich halt dieser Zeichenstil und es wird aber auch irgendwie damit gespielt. Mhm. Also die zum Beispiel in diesem Mumbai-New York Crossover von dem indischen Spider-Man gibt's dann, also da schwingen sie dann alle so durch und jagen irgendwie einen Bösewicht und währenddessen werden aber auch noch, wird die Psyche noch aufgerollt und Verschiedenes diskutiert und so. Und dann beschwert sich der indische Spider-Man und sagt, ja, das ist irgendwie voll das Vorurteil, wir gehen nach Indien, um unsere Selbstfindung zu haben. Und
oh Mann.
Solche Witze fand ich einfach sehr schön und der Film macht das total toll. Also der ist, eventuell verpasst man den, weil man denkt so, oh, wirkt alles ein bisschen abgedreht, aber ich würde ihn total empfehlen und es lohnt sich, sich darauf einzulassen.
Ja. Erinnert mich an so einen Oscar-Film. Da hat doch dieses Jahr irgendein Film den Oscar gewonnen, der auch quasi mit Superhelden und Paralleluniversen spielt. So eine Science-Fiction-Action-Komödie, ne? Ich hab alles vergessen.
Das habe ich nicht parat.
Ich weiß es nicht. Den habe ich mir angeguckt und der war witzig. Ich habe es vergessen. Oh Gott. Was hast du geguckt dieses Jahr?
Ich habe dieses Jahr gar nicht so irre viel geguckt. Ich habe auch Anfang des Jahres mein Netflix-Abo gekündigt, weil ich auch letztes Jahr gar nicht mehr so irre viel geguckt habe. Also ja, immer noch, also es ging immer mehr über in so ein, ja, ich muss das noch mal zu Ende gucken. Also ich habe dann auch irgendwann, gab es dann ja die dritte Staffel Dark und die, fünfte, sechste Stranger Things irgendwie. Und das habe ich immer ganz, irgendwie war die Luft so ein bisschen raus. Und dann dachte ich noch so, zu Ende des Jahres, im November, Dezember, war das so, okay, du guckst jetzt noch mal so alles, was du sowieso, was du angefangen hast, was du eigentlich ganz geil fandest. Und dann habe ich das alles so in einem Rutsch eigentlich noch mal weggebinged und dachte dann auch so, ja, jetzt ist auch okay. So, und wenn sie jetzt mit dem, wo sie so gegen das Sharing ja stärker vorgegangen sind, das Content-Sharing und so, und dann war es so, ja, ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis sie irgendwie mal aufmerksam werden bei meinem Konto. Und ja, dann dachte ich jetzt, das kann eigentlich auch weg. Also ich habe eigentlich, ich würde sagen, nichts Spektakuläres geguckt. Hör dann im Zweifelsfall mehr Musik, aber ja, genau.
Ich gehöre inzwischen auch zu den Switchern. Also das, ich habe nur noch ein oder zwei von den Streaming-Abos parallel, höchstens am liebsten immer nur eins oder gar keins. Und hab momentan gucke ich hier Foundation auf Apple TV, da fehlen mir noch ein, zwei Folgen, dann kann ich das wieder kündigen. Strange New World fand ich natürlich großartig, Star Trek. Und hab aber Paramount, ich muss noch hier von Lower Decks noch ein, zwei Folgen gucken, dann kann ich Paramount auch wieder rausschmeißen. Und über den Sommer habe ich BBC gebucht und Doctor Who endlich mal alles geguckt. Also
sehr
die,
gut.
Die Whittaker-Folgen, genau. Die ganz alten, ich habe in die uralten mal reingeguckt, da die aus den 80ern, man kann die nicht mehr gucken.
60er fing es ja gleich
ja. Okay. Und ein bisschen was ist auf BBC, kannst du gucken. Ich habe keine einzige Folge geschafft, leider. Muss ich mich outen. So Classic-Fan bin ich nicht. Aber die ganzen neuen, die habe ich mir angeguckt und hatte zwischendurch noch so ein, zwei Staffeln, die mir fehlten. Und jetzt bin ich auf die neue Staffel gespannt und das Weihnachtsspecial, bitte erzählt nichts. Das habe ich nämlich auch noch nicht geguckt. Das gucke ich nächste Tage irgendwann.
Ja, aber du weißt, wer wieder dabei ist.
Ja, das kam noch. In der letzten Whittaker-Folge kam er ja wieder. Kenn ich die Zähne. Ja. Genau. Ja, und dann muss ich mal gucken. Westworld steht noch auf der Liste, das gucken. Ich weiß noch gar nicht, wen ich dafür buchen müsste. Ja.
Das ist super.
Ja, ich gucke es ja immer beim Rudern. Ich habe zu Hause ein Rudergerät und dabei gucke ich dann immer Serien, sodass ich mal 45 bis 60 Minuten je nach Serie gucke.
Ich habe dieses Jahr mehr auch Zeit damit verbracht, endlich mal mehr an Fahrrädern zu basteln. Hm. Also ich habe irgendwie, also ich habe auch kein E-Bike, ganz CT-untypisch, ne, gefühlt. Man könnte, wenn man eine CT aufschlägt, würde man denken, so krass, einfach jeder Mensch, der irgendwie im Heise-Universum arbeitet, hat natürlich die allermodernsten E-Bikes. Ich hatte ein E-Bike Ende letztes Jahr mir oder so im Herbst gekauft. War links ein billiges Sushi. Das ist ein bisschen klapprig. Eigentlich qualitativ würde ich sagen gar nicht schlecht, aber es ist halt extrem einfach. Und
warst du zufrieden damit?
Ich habe in diesen paar Monaten, die ich das hatte, festgestellt, dass ich offenbar kein E-Bike-Mensch bin. Wäre ich ein E-Bike-Mensch, wäre ich wahrscheinlich auch nicht endgültig zufrieden damit, weil es dann doch nicht so mega komfortabel ist. Mhm. Und
was fährst du hauptsächlich? Touren, Sport,
Pendeln? Ja, ich fahre im also jetzt zum Beispiel heute, ich habe so ein, ja, wie nennt sich das? Trekking ist es eigentlich nicht. Cross, glaube ich, ist offiziell die so Bergamont Helix. Und das ist so ein, im Prinzip ein bisschen wie ein Trekkingbike, aber mit etwas sportlicherer Sitzhaltung und auch Schutzblech und so ist alles dran. Ne? Also es ist jetzt kein reines Mountainbike, so vom Stil her, aber zum Beispiel kein Gepäckträger, weil ich brauche eigentlich nie einen Gepäckträger. Okay. Also ich habe kein einziges Fahrrad mit Gepäckträger und ich habe drei Fahrräder. Und für den Sommer habe ich dann eigentlich noch so ein...
Hat das dann so Rennradgriffe?
Nee, oder? Genau. Aus irgendeinem Grund kann ich überhaupt nicht auf diese Rennradgriffe. Sonst wäre ich wahrscheinlich ein Mega-Kunde für so... Gravel-Bikes irgendwie. Ja,
das
stattdessen,
ist irgendwie der Trend gerade bei Fahrrädern, habe ich gehört.
Also im Prinzip ja wie ein Rennrad geschnitten, aber mehr so geländegängiger wie ein Trekkingbike, so. Also nicht, vielleicht nicht wie ein Mountainbike, aber schon mit deutlich breiteren Reifen und weicherer Abstimmung und du kannst einfach so ein bisschen auch für Stadt und mal zur Arbeit fahren, im Prinzip ein Rennrad, das du auch zur Arbeit fahren kannst. Mhm. So.
Und was hat dich am E-Bike gestört? Oder
der Motor ist dann für mich in erster Linie eine Beschleunigungshilfe und keine Fahrhilfe. Also ich fahre dann im Regelfall an der Grenze oder leicht über der Unterstützungsende. Also wenn ich zügig fahre, bin ich meistens irgendwo bei 30 km/h. Ne? Und da bringt so ein E-Bike halt nur begrenzt was. Also du kommst dann halt schneller auf die Geschwindigkeit und das, wobei dieses Sushi jetzt auch ein Single-Speed ist und das auch, ich das erstmal modden musste, als ich es bekommen habe, weil es hat eine Übersetzung von, lass mich lügen, 44 Zähne zu 18. Und du kommst eigentlich nicht auf diese 25 oder 27,5 ist dann ja so eigentlich die wirkliche Grenze und kmh, ohne überhaupt dich so mega dumm und dämlich zu strampeln. Und daher, das ist ja so ein Zahnkranz mit einem, oder so ein Ritzel mit einem integrierten Freilauf. Und das dann halt, die kannst du austauschen. Das ist so ein, ja, Schraubgewinde irgendwie. Und dann habe ich das zumindest gegen 16er getauscht. Da ist dann ein bisschen erträglicher. Das ist natürlich beim Anfahren. Ja, und dann dachte ich, mich hat das genervt. Also ich habe zusätzlich brauche ich immer, muss ich halt diesen Akku, je nachdem, wo ich bin, muss ich ihn abnehmen, muss das Ding laden. Und ehrlich, ich fand das total stressig. Und da finde ich es entspannter, einfach aufs Fahrrad zu steigen, das gar keinen Motor hat. Und habe momentan für den Sommer habe ich dann eigentlich noch ein sportlicheres, Bergamont Sweep ist das. Und habe jetzt dann im Sommer mir ein ganz billiges gekauft, ein Bon Velo heißt der Hersteller. Das ist so ein, ja, also die haben, glaube ich, so 2-3 Modelle und das heißt, ich glaube, das ist das Blitz. Das ist so ein ganz einfaches Stahlrahmen, Single Speed und kann überhaupt nichts, aber fährt sich sehr geil. Also es ist sehr butterweich, wohl auch durch den Stahlrahmen irgendwie. Macht Spaß. Cool. Und sieht halt auch irgendwie ziemlich cool aus, weil die natürlich so in der Grundausstattung dann auch einfach null Zubehör dran haben und dadurch sieht das super clean aus im Design und knallroter Rahmen und der so ein paar schwarze Anbauteile, fand ich sehr fetzig.
Nutzt du wenigstens irgendwas Smartes, irgendwie eine Uhr, mit der du dein Training dann aufzeichnest oder
nein,
fährst du rein analog?
Nee, ich bin, also ja, wenn ich was aufzeichnen will, dann nehme ich tatsächlich das Smartphone und lasse es aufzeichnen, aber ich ich bin da relativ analog unterwegs, kein smartes Bike, kein smarten Gadgets für Spike, also.
Okay, also ja. Mir geht es eigentlich ähnlich wie Jan, dass ich im Normalfall nicht groß profitieren würde von einem Pedelec, weil das ja nur bis 25 km/h überhaupt unterstützt. Und in Hannover ist es halt flach und es gibt gute Fahrradwege, also an vielen Stellen rollt es einfach eh ganz gut. Und da bin ich auch öfters mal ohne Motor mit einem ganz normalen Fahrrad, bin ich dann eh schneller als 25 km/h unterwegs. Ich hatte nur dieses Jahr Stress mit meiner Schaltung und als wir dann so ein E-Bike in der Weihnachtsstrecke hatten, da hatte ich halt auch überlegt, so naja, ich halte eigentlich total wenig. Also im Grunde genommen, ich beschleunige in einem kleineren Gang, bis ich sozusagen auf meine Reisegeschwindigkeit bin und dann rollt es einfach immer im gleichen Gang. Und deswegen benutze ich im Endeffekt vielleicht 3 Gänge von meiner, weiß nicht, 28 Gang Kettenschaltung. Und wenn ich einen Motor hätte, der mich beim Anfahren unterstützt, damit ich dann einigermaßen loskomme, dann könnte ich eigentlich die Schaltung weglassen. Und da war ich gar nicht mehr sicher, wo ich vorher gedacht habe, so, nee, Quatsch, du brauchst keinen Pedelec und so, wo ich dann gedacht habe, eigentlich, ne, also dafür, dass ich sozusagen durch den Elektromotor an einer anderen Stelle Komplexität einsparen kann beim Fahrrad, das ist auch irgendwie ein interessantes Konzept.
Was, wo du sagst, mit den verschiedenen Gängen und so. Und du hast ein Problem mit der Gangschaltung. Was ich dieses Jahr endlich gemacht habe, was ich schon ewig machen wollte, ist mir mal angeguckt, wie repariert man eigentlich Fahrräder? Also wie tausche ich die Kettenblätter aus mit den Kurbeln? Wie kann ich ein neues Ritzelpaket hinten draufsetzen? Und so diese ganzen, wo ich jahrelang einfach auch immer dachte so, boah, ja, nee, das sind die Sachen, das ist für die richtigen Profis in den Fahrradwerkstätten. Da dachte ich so, das kann nicht verdammt schwer sein. Und dann mich einmal so durch so einen Fahrradteile-Online-Shop geklickt und gesagt so, du kaufst mal eine Vollausstattung eigentlich um. Also Vollausstattung zu übertrieben ist jetzt keine Fahrradwerkstatt so, aber so, yay, ich kann jetzt auch selber neue Ritzel hinten draufsetzen und so. Und
ich hätte und mich so wohl besser bei dir melden sollen.
So ein Fahrrad, so ein Werkstattständer, also wo du halt das so einspannst und dann so hochziehen kannst und dann hast du das Fahrrad so nicht auf dem Kopf stehend zum Basteln so vor dir hängen. Das ist einfach so das Gadget
das
überhaupt.
Das will man haben.
So ein, ja, genau. Ja, ja. Ja, sonst kriegst du auf dem Boden rum und, ach nee.
Ich hatte nämlich das Problem, ich wollte lieber 3D-Drucker tunen und wollte nicht an Fahrrädern rumschrauben und dachte dann, naja, da gibt's ja Fahrradläden dafür, das löst ihr jetzt einfach mit Geld, das Problem. Und dann bin ich aber sozusagen zu dem Fahrradladen bei mir in der Nähe und die haben mir gesagt, nee, also 3 Monate müsste ich mindestens warten, bis ich einen Termin bei denen kriege. Ja. Und ich habe halt gemeint so, ja Leute, meine Kette ist gerissen, also ich will jetzt nicht 3 Monate warten.
Da war auch meine Erkenntnis und mein Stand war so, ja, du musst, das ist mega kompliziert, du musst dann, wenn du die zumachen willst, dann so einen speziellen, so einen Stift da reinpressen und dann darf das auch nicht. Und die Erkenntnis war dann auch erstmal so, ja, es gibt seit Ewigkeiten einfach zuklickbare Ketten. So, du kaufst die am besten in der passenden Länge, dann nimmst du die alte, kneifst sie mit einer Kneifzange da raus, fädelst die neue rein und setzt dieses, ich glaube, also bei dem Hersteller nennt sich das dann Missing Link Bit, also das steckst du so zusammen und ziehst einmal kräftig und dann ist die Kette montiert. Und das ist so,
das muss
ja
natürlich
cool
zu den Ritzeln hinten passen, ne?
Also wenn die, ja, die Kette, genau, das passt, wird, das passt, ne? Auch dann. Also das ist, das, ich glaube, wie ist das, KMC? Das ist der KMC, glaube ich. Und die machen, also die sagen so, ja, das ist jetzt keine Original-Shimano-Kette, aber die sagen, die sind kompatibel mit Shimano 9-Gang zum Beispiel, ne? Und auch explizit natürlich nur 9-Gang, weil das ja, ne, das ist ja so je nach Ritzelpaket Ritzel unterscheidet ja sich in breiter, schmaler und so. Und das, die funktionieren aber wunderbar. Kein Stress mit dir. Ich kriegst 10, 15 Euro eine neue Kette.
Also das hatte ich dann auch gemacht.
Selbst das Zusammendingeln, da brauchst du einmal dieses Werkzeug, um da die Kette aufzudengeln und um sie wieder zuzudengeln. Das war's auch. Also das mache ich relativ regelmäßig. Das ist jetzt nicht so schwer, die Kette da irgendwie.
Ich habe immer Sorge, dass das zu sehr zusammendrückt und dann ein Link halt nicht gleitet, sondern so starr ist, halt so ein irgendwie, aber
gut fetten und nicht zu sehr drücken, das geht.
Ja, okay.
Also was ich dann gemacht habe, ich habe dann mich bei einem anderen Fahrradladen gemeldet, die haben gesagt, ja, ich könnte in 3 Tagen oder 4 oder so, könnte ich vorbeikommen und dann ist mir aufgefallen, die Straßenbahntickets für 3 Tage kosten mehr als eine neue Kette. Dann habe ich mir die billigste Kette bei Amazon bestellt, die jetzt erstmal drauf, dann fuhr das Fahrrad wieder, dann konnte ich also auch einfach mit dem Fahrrad zum Fahrradladen fahren und habe das dort abgegeben und habe denen im Prinzip einen Freibrief gegeben, da jetzt Reparaturen zu machen, habe ihnen beschrieben, so ja, das eigentliche Problem ist, die Schaltung schaltet nicht so, wie ich will. Und die haben mir die vorderen Kettenräder, die Kassette hinten, eine neue Kette, die Züge haben sie ausgetauscht. Sie haben echt das halbe Fahrrad ausgetauscht. Es hat auch im Endeffekt mehr gekostet als die Hälfte, die das Fahrrad überhaupt mal gekostet hat. Also ich habe über 300 Euro bei diesem Laden gelassen, nur dass das Problem mit der Schaltung nicht gelöst war.
Lass mich raten, du hast das Problem, dass du, wenn du hochschalten willst, es nicht schnell genug rumspringt und gleichzeitig, wenn du runterschalten willst, es halt immer am Rattern ist, aber nicht wirklich runterspringt dann der Gang. Also so ein ultra zähes Schalten, du musst immer so ein bisschen nachschalten.
Vielleicht sollten wir wieder zur IT zurückkehren, bevor wir beweisen, wie dilettantisch wir beim Fahrradschrauben sind.
Naja, nee, eigentlich.
Ich habe die Probleme auch durch, deshalb.
Meine Lehre des Jahres ist, ich mache das in Zukunft selbst. Ich habe keine Lust, monatelang auf einen Fahrradladen zu warten und dann den Leuten vertrauen zu müssen, dass sie die richtigen Teile austauschen, was sie bei mir eindeutig nicht gemacht haben. Und das ist schade irgendwie so, weil es halt eine enttäuschende Geschichte ist. Aber ich habe danach gemerkt, es ist nicht Rocket Science und Fahrräder rumschrauben.
Was auch in Hannover hervorragend geht, ist einfach weitersuchen. Wir haben ein paar mittelmäßige, aber auch ein paar ganz dolle Fahrradläden, weil eben wirklich viel Fahrrad gefahren wird hier in Hannover. Das ist ganz cool. Zur IT zurück.
Ich habe noch ein total cooles Technik-Gadget mitgebracht. Und zwar, das hier ist eine DJI Pocket 3. Die ist ziemlich neu. Die ist eigentlich nur so groß. Das ist eine
so
Kamera.
Kamera.
Und zwar eine Kamera mit einem integrierten Gimbal. Also, wenn man jetzt ein Video hat, dann
Pina
sieht man,
bewegt ihre Hand, aber die
genau,
Kamera, die oben drauf ist, die bleibt.
Ich bewege die Kamera sehr wild durch die Gegend. Das würde eigentlich jetzt eine total verwackelte Aufnahme geben. Und dieses Gimbal, das bleibt halt sozusagen einfach stehen in der Luft.
Das ist also ein bisschen die Technikvariante wie so ein Huhn. Weißt du?
Im Prinzip ja, das ist die technische Umsetzung eines Huhnkopfs.
Es sieht eigentlich fast genau aus wie ein Huhn. Also
das schwarze Huhn.
Nee, der Sensor da drin ist ein 1 Zoll Sensor, ist relativ groß, also in der Gegend von der Qualität her wie so ein Oberklasse Smartphone Sensor. Aber durch das Gimbal ist das halt, also sonst müsste man ein größeres Gimbal nehmen, was dann das komplette Smartphone stabilisiert, was einfach ein größeres Gerät ist. Und bei der Kamera ist halt alles quasi in ein Ding integriert. Also genau. Das Gimbal ist super klein und die Kamera ist auch insgesamt sehr, sehr klein. Und man kann sie wirklich in eine Tasche stecken. Also Pocket 3 ist ein passender Name, weil sie tatsächlich, also es gibt kaum Taschen, wo sie nicht reinpasst.
Das Coole ist, man hat hier dann einen Joystick. Wenn du dann das Bild doch mal bewegen willst, kannst du das mit so einem Joystick machen.
Genau, und es gibt eine Companion-App, also du kannst das auch fernsteuern. Und was für mich auch ein cooles Feature ist, die hat das Active Track, weil das ja, DJI ist ja eigentlich, kennt man eher von den Drohnen. Und die Drohnen, die können halt Leute verfolgen und denen hinterherfliegen. Und die Technik ist hier auch drin. Die Kamera kann sich ja nicht bewegen, aber sie kann dann hinterher schwenken. Und das ist halt sehr cool, wenn man alleine irgendwie Videos machen will. Das ist ein bisschen spezielle Hardware für Leute, die wirklich irgendwie Vlogging machen, also Videos, wo sie irgendwie was in der Kamera erzählen, während sie unterwegs sind oder so. Oder halt so Content Creator, die niemanden dabei haben. Und dafür ist das echt ein cooles Ding. Die parkt dann so ein, wenn man sie ausschaltet.
Cool.
Und wenn die, da gibt es dann auch noch ein Mikrofon dazu. Deswegen hatte ich das auch noch dabei.
Ja. Sie hat so ein Display, was man dann zur Seite klappt. Dann ist es so ein bisschen breiter eben, sodass man auch wirklich was drauf erkennen kann.
Genau.
Ein bisschen breiter als das Gelenk, was man da hat. Wir hatten auch in irgendeiner CT sogar einen Test von dem Ding. In der 28 oder 29 müssten wir nachreichen. Oder 20 oder 29 müssten wir nachreichen. Oder so. Super spannend jedenfalls.
Ja, also es gibt einen Vorgänger von dem Teil, die Pocket 2. Die hatte ein viel kleineres Display. Und durch diese drehbare Sache ist das halt, ist das Display größer.
Ja.
Und man kann es auch auf, also man kann es zurückdrehen, dann schaltet sie sich normalerweise aus. Aber man kann dann auch einfach sagen, nee, ich will das in Hochkant haben. Und dann kann man so für TikTok so Hochkant-Videos nehmen.
Und ein Stativ ist dabei, das heißt auch zu Hause als Webcam könntest du die quasi auch benutzen.
Man kann die auch, das habe ich noch nicht getestet, wie gut sie als Webcam ist, aber das ist auch ein Feature, was angegeben ist. Also billig ist sie nicht, kostet 550 Euro rum, also kostet auch so viel wie ein Smartphone. Aber ich fand es einfach ganz spannend, weil es eine neue Produktkategorie ist. Also da ist einfach, diese Art von Produkt gab es die ganze Zeit nicht und ich bin der Meinung, das hat seine Nische und durch dieses Gimbal, das ist irgendwie eine Technik, die ich mag, weil das bewegt sich so weich und das ist irgendwie, also der Anwendungsfall ist nicht groß, also die meisten Leute brauchen keine Kamera dieser Art, aber wer sagt so, oh, das klingt interessant, dann würde ich sagen, ja, diesen Blick wert ist auf jeden Fall ein faszinierendes Ding.
Cool, oh ja. Er setzt jetzt so eine Action-Cam nicht unbedingt, also je nach Physik, was man wo dranbringen will.
Genau, das ist vielleicht wichtig zu sagen, es ersetzt keine Action-Cam, weil das Gimbal ist empfindlich und die Kamera ist nicht wasserdicht.
Ah, okay.
Das heißt, wer jetzt irgendwie tauchen gehen will oder beim Skifahren oder beim Mountainbiken oder so, ist mit einer GoPro oder wenn es DJI sein soll, dann gibt es von denen, glaube ich, die Osmo Action. Also die haben auch eine Action Cam. Also das ist ganz wichtiger Hinweis. Also nicht die Pocket als Action Cam benutzen, weil das geht wahrscheinlich schief. Und das ist kein Wunder, dass der gleiche Hersteller auch eine Action Cam macht.
Was hast du für ein Mikro dazu?
Das Mikro ist, da gibt es so eine Creators-Kombo. Das ist im Prinzip, viele kennen ja diese Rode-Mikros, die man sich so anstecken kann, die so Funkstrecken machen. Und das ist eigentlich die gleiche Idee.
Ach, das ist ein Lavalier. sehe ich jetzt gerade.
Ja, also es funktioniert wie ein Lavalier. Also ein Lavalier ist ja eigentlich noch kleiner. Man könnte auch eins hier anschließen.
Stimmt.
Also für die Zuhörer, das ist jetzt
Feuerzeuggröße.
Bisschen
kleiner.
Genau, und oben ist aber ein Windschutz drauf.
So ja, den kann man auch abnehmen.
Kann man abnehmen.
Genau, der, was ich sehr schön fand, war, wie gut das einzurichten war. Ich habe die Kamera ausgepackt und halt, weil es diese Combo war, war das Mikrofon dann dabei. Ich habe wirklich nur auf den An-Knopf gedrückt von dem Mikrofon. Dann hat die Kamera gesagt, ja, das Mikrofon ist jetzt verbunden, kannst du jetzt benutzen.
Cool.
Und das geht, also das ist halt, so wünsche ich mir das. So, also genau. Ganz ehrlich, da können sich andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden, wenn ich dann irgendwie eine halbe Stunde lang über eine App eine Einrichtungsprozedur durchmache und ja, und jetzt beachten Sie und jetzt drücken Sie hier 3 Sekunden. Und also gerade so Smart Home oder so ist da zum Teil ganz schlimm. Und So wünsche ich mir das eigentlich. Einfach einschalten und es geht.
Und vorgekoppelt, ja. Und das Mikro ist jetzt mit der Pocket direkt verbunden und die Pocket zeichnet dann das Audiosignal auch auf.
Ja. Also das Mikro hat auch einen eigenen Speicher. Man kann also auch auf das Mikro direkt sozusagen Backup-Audiospur aufzeichnen. Aber das Schöne ist, dass man normalerweise ja noch so ein Receiver-Teil braucht. Also wenn ich jetzt eine Spiegelreflex hätte zum Beispiel und hätte so ein Rode-Set.
Genau, dann hat man ja einen Empfänger, der ist ungefähr noch mal
genau,
so groß.
Genau, der Empfänger ist auch nicht so groß. Also den kann man üblicherweise dann zum Beispiel in die Halterung vom Blitzschuh reinstecken oder so. Aber hier ist es halt einfach integriert in die Kamera. Das heißt, die Kamera wird auch nicht größer. Es ist kein Kabel dabei, was irgendwie rumhängt oder so. Also,
und du hast direkt den synchronisierten Ton auf dem Film, ohne dass du noch tricksen musst, ne?
Genau, also die Tonqualität scheint mir eigentlich genauso gut wie bei dem Rode-Set, also bei dem Wireless Go von denen.
Cool.
Ja, fand ich ein cooles Ding.
Und hier haben wir auch noch was, ein Gadget von dir liegen.
Genau, ich bin ja ein großer Fan von Kopfhörern. Den habe ich mir dann gekauft dieses Jahr, den habe ich auch vorgestellt in CT. Das ist ein offener Bluetooth-Kopfhörer, der hat einen ziemlich guten Sound für offen, also sehr neutral und ich höre eben noch, was in der Umgebung los ist. Das ist mir beim Arbeiten, ja klar, das ist mir beim Arbeiten wichtig. Und was ich noch gemacht habe, eigentlich ist das ein On-Ear-Kopfhörer mit so einem Schaumstoff, der so nach ein paar Stunden dann doch ein bisschen knackst und es gibt da andere, das ist ein Grado GW100+. Der kann Multilink Bluetooth, er kann leider nicht mehr wie der Vorgänger sich per USB nochmal ankoppeln, sodass man ihn wirklich immer pairen muss mit jedem Gerät, wo er dran sein soll. Das Mikro geht so einigermaßen für Videokonferenzen, das ist gar nicht schlecht. Und weil ich die Polster immer zu kratzig fand und weil ich Over-Ear lieber habe eigentlich, habe ich mal geguckt, was es so gibt. Und tatsächlich gibt es von 2, 3 Herstellern Ersatzpolster. Dieses hier passt so einigermaßen und verändert den Klang nicht. Ich habe mir noch ein anderes Paar gekauft. Ganz schön blöde, immer so viel kaufen. und das sitzt ein bisschen besser, das andere Paar. Verändert aber die Akustik so extrem, dass damit hier diese 300-Euro Kopfhörer eher wie so 50-Euro Dinger klingen. Das habe ich sofort wieder zurückgeschickt.
Also ich bin überrascht, dass du Polster gefunden hast, die andere sind, die den Klang nicht verändern. Weil das ist eigentlich, muss man, wenn man Kopfhörer optimieren will, muss man da immer drauf achten, dass also man kann es ja vielleicht auch wollen, dass sich der Klang verändert, aber das Gesamtsystem ist eigentlich das, was dann die Audioqualität ausmacht.
Genau, wir haben jetzt gerade im Test einen Audio-Technica M50X STS. Das ist ein einfacher Bluetooth-Kopfhörer, wo aber ein Kondensatormikrofon eingebaut ist. Kommt auch in der CT der Test. Und dann liefert Audio-Technica direkt 2 Polster mit. Das eine ist ein etwas luftigeres, was man lange tragen kann, ohne zu schwitzen. Und das andere ist das normale Kunstleder- oder Lederpolster von denen, was präziser klingt und auch einen besseren Bass hat. Aber was so nach 4, 5 Stunden Arbeit irgendwie dann doch nicht mehr ganz so angenehm zu tragen ist. Und da kann man das einfach wechseln. Ja, leider nicht ganz so einfach. Man muss da ganz schön fummeln. Also es gibt ja ein paar Hersteller, da kann man das einfach die Ohrpolster magnetisch wechseln in 2 Sekunden. Das geht bei dem leider nicht so. Und da ist uns auch mal die Idee gekommen, dass wir das mal messen wollen. Das gehen wir nächstes Jahr im Januar mal an, verschiedene Kopfhörer mit verschiedenen Polstern mal zu testen. Also bei dem Audio-Technica werden ja 2 mitgeliefert. Und es gibt noch ein paar Kopfhörer, wo mehrere mitgeliefert werden. Bei Biodynamics, da ist es ja, glaube ich, auch ziemlich gang und gäbe, dass man versucht, die nochmal mit anderen Polstern irgendwie ein bisschen mehr dem eigenen Geschmack anzupassen. Ne? Da kannst du doch bestimmt auch viel zu sagen, unser Audio-Freak.
Ich bin ein Team-Lautsprecher. Was vielleicht daran liegt, dass ich dauernd Lautsprecher baue. Ja. Außer im Büro, wenn ich da die Lautstärke höre, die ich gerne höre, dann ich krieg Ärger von Liane und
dann kannst du mir vielleicht mal, ich habe nämlich ein Projekt, was dieses Jahr überhaupt nicht geklappt hat, so richtig gut. Ich habe bei mir zu Hause, also ich arbeite und wohne quasi in einem großen Zimmer, wo ich gerne auf 3-4 verschiedenen Positionen sitze. Und habe mir schöne Streaming-Boxen an die Decke gehängt, so diese kleine Größe, wie man die von verschiedenen Herstellern kennt, die im Stereoverbund zusammenarbeiten, klappt ganz hervorragend, klingt gut. Aber ich habe nur an einer Stelle dann eben einen wirklichen Stereo-Effekt. Und wenn ich mich ein bisschen woanders hinsetze, höre ich natürlich die eine Box viel stärker als die andere. Mhm. Das lässt sich ja, glaube ich, auch gar nicht vermeiden. Weiß ich nicht, wie da auch so. Und was ich dann nämlich versucht habe, es gibt ja diese Lautsprecher, die so sagen, dass sie ein bisschen Stereobild machen, diese, weiß ich nicht, 30, 40, 50.
Soundprojektor. Ich glaube, Soundprojektor ist ein Wort für ein ganz bestimmtes Produkt, aber im Prinzip kann man das als Soundprojektor bezeichnen. Du hast eine Box, wo also im Idealfall nicht nur zwei Lautsprecher drin sind, sondern eine ganze Reihe, ein Array aus Lautsprechern, die dann so über Schall und Antischall, also so gezielte Addition und Auslöschung von Schallwellen, versuchen, ein weit auseinanderstehendes Lautsprecherpaar durch Wandreflexionen zu simulieren. Mhm. Das ist technisch, das kann richtig geil funktionieren und du sitzt da und denkst so, wow, das ist einfach mega krass, weil du denkst, hinter dir sind Schallquellen und zu allen Seiten dabei hast du nur so eine relativ breite Soundbar, aber das kommt halt nicht ohne eine genaue Einmessung aus. Ne? Also der Prozessor, der DSP in so einer Soundbar muss ja wissen, oder in so einer Box halt, muss ja wissen, wo sind die ganzen Wände und B, wo ist der Mensch mit seinen Ohren? Mhm. Also je nachdem,
du müsstest ob ich dann auch für eine Stelle ein. Du setzt dich an eine Stelle oder legst den Sensor an eine Stelle und für die misst du es dann ein. Und da
also das ist einfach krass, was diese Systeme heutzutage können. Also es gibt ja diese Dirac und so, diese ganzen Raumeinmessungsgeschichten, wo du also
Dirac bringt richtig viel.
Die Basic-Variante ursprünglich ist, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach Raummoden weg. Ne? Also wir filtern gezielt Stellen, wo Bassfrequenzen halt stehende Wellen im Raum bringen und dann zu Überhöhungen führen, was den Bass schon eine ganze Ecke sauberer macht. Aber die Königsklasse ist dann natürlich zu sagen, wir setzen gezielt Antischall ein, um Raumreflexionen zu minimieren im Gesamtklangbild. Okay. Das ist schon richtig geil. Mhm. Ich bin da relativ weit von entfernt, meistens in meinem Hobby, weil ich bin dann eher beim Lautsprecher basteln tatsächlich. Mhm. Und
Kann man kombinieren,
aber ich habe jetzt auch noch tatsächlich nicht die Technik. Ich habe relativ viel in den letzten 1-2 Jahren mit diesen BeoCreate-Modulen von Hi-Fi Berry gemacht. Das ist im Prinzip ein Kombo-Modul, wo du einen Vierkanal-Class-D-Verstärker drauf hast und ein DSP.
Da hast du auch ein paar Mal schon in CT drin geschrieben, ne?
Ja. Und optische Ein- und Ausgänge und die restlichen Ein- und Ausgänge, die du haben willst, oder Eingänge musst du halt über ein Raspi realisieren. Also steckst ein Raspi drauf, dann gibt's Hi-Fi Berry OS. Das ist eine ganz hübsche Oberfläche für den DSP. Also du kannst wirklich, also die Idee ist, dass du zwei Wege Lautsprecher damit selber konfigurieren kannst. Also Hochtöner, Tieftöner, die Trennfrequenzen und alles mit DSP-Filtern realisierst. Mhm. Das funktioniert ziemlich gut. Es ist aber nicht, also sagen wir mal so, man kann nicht ohne jedes Wissen damit plötzlich einen mega geil klingenden Lautsprecher bauen, weil über Frequenzgänge und Trennfrequenzen und Schalladitionen im Übernahmebereich, also man muss trotzdem ein bisschen was wissen.
Das ist ein sehr schönes Hobby, aber es ist ein Hobby.
Das ist ein Hobby. Und der Vorteil an so einem DSP-Modul, DSP-Verstärker-Modul, gerade so ein Combo-Modul wie dieses BeoCreate ist eben, dass du, wenn du Lautsprecher selber baust und optimieren willst, halt nicht dir einen Berg von frequenzweichen Bauteilen, also analogen Spulen und Kondensatoren hinlegen musst, sondern einfach die Filter im DSP einstellen kannst, wie du sie haben willst.
Ich bin gerade dran mit einem Autor zusammen. Wir machen einen Vergleichstest von günstigen so Kombi-Boards. Also das ist so eine relativ neue Produktkategorie, dass man also Boards kaufen kann,
die ein DSP und Klasse D Verstärker, relativ moderne Chips, auf einer Platine vereinen. Und die Klasse D Verstärker, die sind so viel effizienter geworden, dass das geht. Also, dass man mit vergleichsweise kleinen Kühlkörpern noch die Abwärme weggekühlt kriegt und nicht mehr diese 19 Zoll Receiver-Geräte im Wohnzimmer braucht. Klar, es kommt dann noch eine Spannungsversorgung dazu. Also man ist dann vielleicht ja so in Richtung Mini-PC von der Größe her. Aber das ist dann ausreichend für zum Beispiel ein 2.1-System mit einem Subwoofer dabei oder so. Also mit einem 2.1-System haben jetzt der Autor und ich getestet. Das Projekt ist ein bisschen verflucht, weil also wir haben jetzt inzwischen einen Pile of Shame. 5 verschiedene von diesen Verstärkerboards sind uns durchgebrannt.
Oh Gott. Ja.
Und dann haben wir uns halt immer bei den Herstellern gemeldet und gesagt, so hier Leute, das geht nicht und das hatte irgendwie keinen thermischen Schutz und so weiter. Und die waren da auch, die sind auf uns zugekommen, aber das hat natürlich alles total verzögert. Also wenn dann plötzlich das Board wieder kaputt ist und dann sind irgendwie von der Konkurrenz ist noch ein anderes Board rausgekommen, dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt auch noch mit in den Tests aufnehmen und so.
Da habt ihr dann so Vondom und Arillic und sowas wahrscheinlich.
Genau, wir haben ein Vondom-Board mit, glaube ich, 100 Watt Verstärkerleistung. Wir haben ein Tiny Sign und wir haben noch von so einem ganz kleinen niederländischen Startup namens Studio.
Ja, ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Aber ja. Aber den das Beo Creator
ist, also der Trick bei denen ist, die haben alle auch einen Bluetooth-Chip drauf. Also man hat, das ist quasi ideal, um irgendwie Bluetooth-Boxen oder so zu bauen damit. Und das ist gerade, also für Leute, die da Selbstbau machen wollen, ist das eine coole Kategorie. Man muss aber wissen, dass es bei den DSPs auch Leistungsunterschiede gibt. Also man kann mit diesen günstigen DSPs, kann man also solche Sachen wie Frequenzweichen simulieren und so, kann man sehr gut machen. Raumkorrekturgeschichten, da reicht normalerweise die Rechenleistung nicht. Also zum Beispiel das Dirac, das ist ja so eine Software, die man dann kauft.